Guten Morgen. Wir gehen weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, für euch zum Aufschlagen. Jetzt müsste ich es rascheln hören oder wischen, wenn man die Apps öffnet. Wichtig ist, dass du in deiner Bibel mitliest, dann profitierst du mehr davon, das verspreche ich dir, dass einfach der Text lebendig wird, Gottes Wort. Wir sind schon in der Apostelgeschichte Kapitel 15. Ich habe jetzt den Titel Genügt Jesus? Rufzeichen, Fragezeichen. Warum? Das werden wir in der Folge sehen. Ich möchte zu Beginn noch beten. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel haben, dass du durch dein Wort redest. In erster Linie durch dein Wort jetzt zu uns. Danke, dass du uns offen machst, unsere Herzen, unsere Ohren öffnest und in unser Leben sprichst. Danke dafür. Amen. Kennst du die Aussage, außer Spesen nichts gewesen? Gibt's, oder? Kennen wir. Ja, man setzt sich für was ein, man trifft sich zu Besprechungen, zu Sitzungen, zu Konferenzen, viel Diskussion, viel heiße Luft, Papiere werden geschrieben, Protokolle, aber es kommt nichts dabei raus. Außer Spesen nichts gewesen. Heute schauen wir uns so eine Konferenz an, ja, werden wir Teil davon, aber wir profitieren von den Ergebnissen noch heute. Das heißt, es ist schon fast 2000 Jahre her, wo diese Konferenz stattgefunden hat, und wir sind heute geprägt von unserer Kultur, von unserer Herkunft, ja, sozial und kulturell, und wir werden schauen, wie wir davon profitieren, was da herauskommen ist. Ja. Eine Frage ist auch, wie gehen wir miteinander um? Ja, so wie der Michael in der Einleitung schon ein bisschen erklärt hat, wie können wir miteinander als Christen umgehen? Oder wie urteilen wir über andere, auch wenn sie Christen sind? Und wichtig ist, wir sind in Österreich, wir sind in der Steiermark, wir sind Steirer mit verschiedenen Wurzeln vielleicht, ja, haben eine gewisse Herkunft, eine soziale und kulturelle, gewisse Traditionen vielleicht. Ja. Aber wichtig ist, wie leben wir mit unserem Herrn? Und wenn die Weichen damals falsch gestellt worden wären bei dieser Konferenz, würden wir heute nicht da sitzen. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Text in der Apostelgeschichte haben und dass wir uns das heute anschauen. Was war passiert? Ich habe hier noch einmal, man kann es leider durch die Helligkeit nicht so gut sehen, zusammengefasst die erste Missionsreise von Paulus und seinen Begleitern, eben zuerst eben Silas und Barnabas, ins türkische Bergland, Galatien. Und viele Menschen waren zum Glauben gekommen, ja, zu Jesus Christus gefunden. Und da waren ganz viele Heiden dabei und hatten kein Vorwissen aus dem Alten Testament. Und dann waren sie wieder nach Antiochia zurückgekehrt, das ist da eben im Norden vom heutigen Israel oder eben Syrien im Prinzip, und haben der Gemeinde alles erzählt, was sie erlebt haben. Ja, das lesen wir in Apostelgeschichte 14, Vers 27, ja, was wir letzten Sonntag auch gehört haben. Und einige von den Juden haben jetzt gesagt, stopp, so geht das aber nicht. Sollen sie gleichberechtigt sein, die Heiden, wie die Juden, wie wir Juden, die sollen jetzt auf einmal gleichberechtigt sein. Ja, das heißt, da war schon ein gewisser Diskurs, ja, Neid vielleicht. Es geht also um das zentrale Thema, wie kann man jetzt errettet werden? Wie kann man wirklich errettet werden? Ja, ist es nur durch Gnade möglich oder muss etwas dazukommen? Und das ist eigentlich unsere zentrale Frage. Genügt Jesus? Rufzeichen, Fragezeichen. Genügt Jesus? Oder gibt es was dazu? Oder muss man was dazu nehmen? Ja? Das ist die Frage. Und der Text heute behandelt diese Frage. Und wir wollen uns das anschauen. Der erste Teil in unserem Text sind die Verse 1 bis 5. Ich lese die uns einmal vor. Einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen. Und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Das ist eigentlich jetzt der erste Punkt. Es war eine Frage. Ja, es gab hier eine zentrale Frage, nämlich in Antiochien, in der heutigen Türkei, waren viele Heiden zu Jesus, haben sich bekehrt, und die jüdischen Christen wollten nun, dass sie sich auch beschneiden lassen mussten, ja, was nach jüdischer Tradition ja vorgeschrieben war. Immerhin ist das Christentum ja eine Entwicklung aus dem Judentum heraus. Und es wird alles an diesem einen Punkt jetzt, die Beschneidung, festgemacht. Ja, wie in Vers 1 steht und noch einmal auch in Vers 5. Das heißt, die fundamentale Frage ist jetzt, müssen Heiden, die an Jesus Christus glauben, auch zum Judentum konvertieren? Das war die Frage. Oder andererseits, gibt es eine Errettung nur durch Gnade, dass wir an Jesus glauben, oder müssen wir dem irgendwas dazufügen? Ja, so könnte man das für uns heute übersetzen. Ja, weil, dass wir heute keine Beschneidung brauchen, ist für uns ja eh klar. Das ist jetzt in unserer Kultur abwegig, sage ich einmal. Aber in der damaligen Kultur war das sehr präsent und das war eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und diese Frage war extrem schwer für die damalige Gemeinde. Ja, für uns ist das eben selbstverständlich, aber für die damalige Gemeinde war das nicht so klar. Das heißt, die für die Beschneidung waren, hatten ganz klare Argumente aus dem Alten Testament. Das war ja keine neue Erfindung. Ja, in Vers 1 steht: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Klipp und klar. Sie berufen sich auf Mose, nach der Weise Mose, auf das Alte Testament. Mose, die Schrift befiehlt sie. Ja, es war eine klare Sache. Und dann lesen wir in Vers 2, als nun ein Zwiespalt, eine Diskussion, eine Debatte entstand, passiert was? Es wird jetzt eine Delegation nach Jerusalem gesendet. Ja, Jerusalem, so das Zentrum sozusagen. Ja, in Antiochia gab es eben auch schon eine Gemeinde, die schon für einige Zeit bestand. Und jetzt gibt es dann sozusagen das Konzil in Jerusalem. Weil viele ernsthafte jüdischstämmige Christen haben ihre Geschichte, ihre Herkunft bedroht gesehen. Jetzt plötzlich sollen Heiden so einfach Zugang zu Gott erhalten? Zu dem Vater, der eigentlich ja, der Vater unserer Stammväter ist? Das heißt, Es war eigentlich nicht strittig, ob Heiden zu Gott kommen können, sondern nur wie. Ja, das Wie war die Frage. Und das war jetzt eine Zerreißprobe. Ja, und an dieser Zerreißprobe hätte die ganze Gemeinde, ja, die ganze Situation, die ganze zukünftige Geschichte zerrissen werden können. Ja, deswegen war dieses Konzil, diese Besprechung da so wichtig. Und auch das Ergebnis, ja, wird wichtig sein. Vers 3. Paulus und Barnabas, ja, die berichtet haben von diesen Erlebnissen, eben dass so viele Heiden jetzt zu Jesus gefunden haben in Galatien, werden jetzt nach Jerusalem geschickt. Und sie bekommen Unterstützung, ja, sie werden begleitet, das ist schon mal gut. Und am Weg nach Jerusalem erzählen sie immer noch, sie verkünden immer noch, wie Gott gewirkt hat, wie er Menschen gerufen hat, ihm nachzufolgen. Ja, wie das im türkischen Bergland da passiert ist, sie waren immer noch so voller Freude, sie mussten es weitersagen. Ja, das ist schon großartig, ja. Wenn heute jemand zu Jesus findet, ja, wie lange sind wir da voller Freude, wenn sagen wir das weiter? Ja, das ist nicht selbstverständlich, da gibt es ein Fest im Himmel. Und Paulus und Barnabas haben das mindestens so ähnlich empfunden, dass sie das einfach am Weg nach Jerusalem weitergesagt haben, wie Gott da Wunder tut und getan hat. Und in Vers 4 sind sie in Jerusalem nun angekommen, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln, ja, die haben sie erwartet, und den Ältesten in der Gemeinde aufgenommen. Sie wurden groß empfangen. Und was machen sie? Sie verkündeten wieder alles, was Gott durch sie getan hat. Sie haben wieder alles erzählt. Ja? Einfach erzählen, wie wirkt Gott? Wie handelt Gott? Wie tut Gott Wunder? Dass neue Gemeinden entstanden sind. Ja? Das war ganz, ganz was Entscheidendes. Das hat Gott durch uns getan, hat Paulus und Barnabas hier gesagt, weil wir die Wahrheit über Jesus verkündet haben. Das war im Prinzip das Wesentliche. Ja, sie haben Jesus verkündet und Gott hat Menschen in die Nachfolge gerufen. Wie geht's uns da? Wie geht's uns da, wenn wir das hören, diese Begeisterung spürt, ja, in diesen Zeilen? Ja, wie erzählen wir von unseren Erlebnissen mit Jesus? Oder wie viel erzählen wir? Oder nehmen wir es schon selbstverständlich, dass wir die Hälfte oder noch mehr verschweigen? Erzählen wir mehr, ja, reden wir mehr drüber diese Freude soll anstecken. Ja, diese Freude soll anstecken, einladen, Menschen zu Jesus zu führen und zu ihm zu kommen, das ist das Entscheidende. Und jetzt, als sie das alles erzählt haben, erwartet man sie ja super, großartig, ja, und würde man sie denken, Halleluja, und jetzt preisen wir Gott dafür. Und was passiert? Einige Pharisäer standen auf und sagten, aber so einfach ist das nicht. Passt ein bisschen auf, kommt ein bisschen zurück auf den Boden, ja, der Realität. Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Vers 5. Diesen Heiden, ja, muss man eben ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Das heißt, wie passt das jetzt zusammen, das Alte und das Neue? Das heißt, ihr Denken wurde auf den Kopf gestellt. Das heißt, nur der kann ein Christ werden, der vorher ein richtiger Jude ist. Wer ist ein Christ? Genügt jetzt Jesus oder genügt er nicht? Ja. Und das war jetzt eben diese Diskussion. Oder brauche ich noch Fürsprache durch Heilige? Braucht man Sakramente? Braucht man Priester, einen Vermittler? Ja, oder braucht man eine Maria? Diese ganzen Themen könnte man vielleicht heute noch fragen, diese Fragen. Das könnte heute im Mai 2023 eine Frage sein. Und wenn wir Jesus sagen, dann meinen wir diesen Jesus des Neuen Testaments, der sich in der Bibel vorstellt, der Gottes Sohn, der Wunder getan hat, der geheilt hat, der gestorben ist, der auferstanden ist, der einzige Weg ist zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand sonst. Und wir brauchen Gott sei Dank nichts dazufügen. Ja, das ist das Schöne. Und oft ist es leider so, dass man gewisse Traditionen, gewisse Regeln dazufügen will, ja, weil es zu einfach ist. Ja, das Evangelium ist so einfach, dass es wieder so kompliziert ist. Ja, es ist so einfach, dass es dann wieder so kompliziert ist, weil ich brauche nur Vertrauen, ich brauche nur Glauben, ich brauche nur den Schritt machen, einen Glaubensschritt machen. Und das ist, merke ich, sehr schwierig für die meisten, ja? Weil die Bibel sagt es ganz klar, so einfach ist. Und das war in der Geschichte schon so. Ja? Wenn wir die Missionsgeschichte anschauen, ja, wenn westliche Missionare in Missionsgebiete gekommen sind, wurde oft denen ein gewisser Lebensstil aufgezwungen. War das richtig? Es wurde eine gewisse Kultur aufgezwungen. Ja? Vielleicht eine gewisse, ja, du musst dich so kleiden, wenn du irgendwas, wenn du Christ bist, oder du musst dich so verhalten, ja, oder du darfst so, nur so anbeten, ja, ein gewisser Anbetungsstil, was eigentlich eine Bevormundung ist. Ja? Und das ist wichtig, damit wir eben das auch sehen, gewisse Kulturen, gewisse soziale Herkunft, ja, muss man einfach so stehen lassen. Und eben zum Beispiel, wie werden Gottesdienste gefeiert? Ist es nur so richtig, wie wir es machen? Ja, deswegen ist es wichtig, dass man sich auch diese Gedanken durch den Kopf gehen lässt. Und es ist oft schwierig, auch für uns, genauso wie es damals für die Gemeinde in Antiochia war. Es gibt unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Generationen, die heutige Jugend, ja. Also gewisse Themen, die sind einfach kulturbedingt. Wie lesen wir die Bibel? Ja, und müssen wir aufpassen, eben, dass wir nicht gesetzlich werden. Ja, das sind einfach gewisse Themen, die uns auch hier betreffen, oder einfach die Frage, was erwartet man von einem Christen? Was erwarten wir von einem Christen? Und das Entscheidende, was wir hier in dieser Frage sehen, ist, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Das Entscheidende ist, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Ja? Alles andere ist dann sekundär. Ja? Wenn das Wichtige, dass Jesus im Mittelpunkt ist und was Jesus gesagt hat, ja, die Liebe untereinander, das ist das Wesentliche, das Zeugnis, auch nach außen. Das heißt, die Frage war eben, wie gehen wir da mit um, mit dieser neuen Situation? Und dann, das Zweite, ist jetzt die Debatte. Die Verse 6 bis 17. Jetzt gibt es Wortwechsel oder einen Streit, könnte man auch sagen, ja, eine Debatte. Jetzt wird debattiert. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, Vers 7, stand Petrus auf und sprach zu ihnen. So, jetzt kommt auf einmal der Petrus. Ja, der war natürlich schon ein bisschen älter. Und wir lesen im Galaterbrief, ja, der Galaterbrief ist wahrscheinlich schon vorher geschrieben worden, bevor Lukas diesen Text in der Apostelgeschichte geschrieben hat. Und im Galaterbrief geht es genau um diese Region, ja, in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und im Galaterbrief lesen wir auch, dass es eine Diskussion gab zwischen Petrus und Paulus, genau auch um diese Situation. Ja, dass es ein bisschen eben einen Streit gegeben hat. Und jetzt steht Petrus auf und Paulus und Barnabas ist dabei. Was muss der Paulus jetzt gedacht haben? Was passiert jetzt? Ja, jetzt steht Petrus auf und erklärt Gottes Sicht. Petrus erklärt Gottes Sicht. Ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nämlich den Heiden, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Das heißt, bei der Debatte geht es eigentlich um zwei Dinge. Nämlich das erste ist, was hat Gott getan? Und Petrus sagt jetzt, Gott hat auch die Heiden erwählt. Er hat es mir gezeigt, ja, weil er mir damals gezeigt hat, ich soll zu dem römischen Hauptmann, zum Cornelius gehen und in dem Haus Jesus verkündigen. Und das ganze Haus ist gläubig geworden. Ja, auf das beruft sich Petrus hier. Und Vers 8, Gott gab auch ihnen den Heiligen Geist. Ja, weil sie dann auch in Sprachen geredet haben und das war eben das klare Zeichen, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben. Das heißt, die Heiden sind wirklich gläubig geworden. Sie haben den Heiligen Geist bekommen, dieses sichtbare Zeichen der fremden Sprachen. Und Gott gab seine unmissverständliche Bestätigung, dass Heiden Christen werden, indem er seinen Geist gab. Und eine weitere Bestätigung ist, dass sie völlige Vergebung ihrer Sünden durch Glauben bekommen. Das heißt, Rettung durch Gnade, unverdient, gilt für Juden und für Heiden. Ja? Das heißt, hier steht, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte, sagt Petrus. Gereinigt, ja, gereinigt von der Schuld, durch Glauben. Da braucht es kein Zutun, da braucht es keine Beschneidung. Ja? Und das sagt Petrus hier ganz klar und in Vers 10 sagt, fordert er auf, Gott nicht zu widerstehen. Ja, also er wird da ganz konkret und ganz, ganz klar. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Wir können das nicht tragen, was wollt ihr denen jetzt aufbürden? Und das ist jetzt das Statement von Petrus. Und Vers 12, die ganze Menge aber schwieg, sie haben nichts drauf gesagt. Und jetzt redet Paulus und Barnabas. Und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Das heißt, Paulus und Barnabas erzählen jetzt wieder von den Wundern und Zeichen, die Gott durch sie getan hat. Was hat Gott getan? Er hat alles getan. Er hat alles getan. Wir brauchen keinen Zusatz, kein Beiwerk, kein Gesetz einhalten zur Rettung. Das brauchen wir nicht. Gott sei Dank. Ja? Paulus schreibt dann im Römer 10, Vers 4, Christus ist das Ende des Gesetzes. Mit Christus ist das Gesetz erledigt. Ja? Christus sagt, ich habe es aufgehoben. Ja, ich habe es erfüllt sogar. Ich habe es erfüllt. Aber warum brauchen wir überhaupt ein Gesetz? ja, können wir dann das Alte Testament nicht ignorieren oder überblättern? Nein, so einfach ist das nicht. Wozu ist dann das Gesetz da? Damit wir erkennen, dass wir Sünder sind. Das ist das Entscheidende. Ja? Wenn wir Fieber haben, dann zeigt uns das Fieberthermometer an, dass wir Fieber haben. So einfach ist es. Ja? Aber je öfter ich es reinstecke und wieder messe, werde ich dadurch nicht gesund. Ja? Und im Prinzip ist das Gesetz das Gleiche. Das Gesetz zeigt mir, dass ich es nicht schaffe, dass ich Sünder bin. Ja? Ich schaffe es nicht einzuhalten, ich brauche Jesus. Das heißt, ich brauche einen Heiland. Das Fieberthermometer kann uns nicht gesund machen. Es kann nur helfen, uns den Zustand zu erkennen, dass wir krank sind. Ja, und genauso dient das Gesetz dazu, damit wir sehen, wir brauchen Jesus. Wir schaffen es alleine nicht. Wir schaffen es ohne Jesus nicht. Warum halten wir dann die Gebote? Warum halten wir uns dann an zum Beispiel die 10 Gebote? Ganz einfach, weil wir eben aus Liebe zu Jesus das tun. Wir tun es aus Liebe zu ihm. Das heißt, weil er für uns alles getan hat, machen wir das. Ja? Und wir können nichts tun, damit wir errettet werden. Ja? Dieses Tun, getan. Er hat alles getan, also halten wir uns aus Liebe zu ihm ans Gesetz. Aber das Gesetz rettet nicht. Wie oft überlegen wir, was Christen tun sollen, ja, gewisse Regeln aufstellen oder um sich zu beweisen. Ja? Und das ist dann genau wieder dieser Fehler, der damals eben gemacht wurde, zu sagen, okay, so wie damals gesagt wurde, ihr müsst euch beschneiden, ihr müsst gewisse Gesetze halten, damit ihr doch errettet werdet. Aber wichtig ist, was hat Gott getan? Ja, was hat Gott getan und was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift? Dann lesen wir weiter. Nachdem Paulus und Barnabas das alles wieder zusammengefasst haben, was Gott durch sie gewirkt hat, Vers 13, als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus, jetzt steht der Nächste auf, ja, Jakobus, einer der Apostel, der Halbbruder von Jesus, der einigen Einfluss hatte, ja, jetzt greift der Nächste das Wort. Stand Jakobus auf und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon Petrus hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Das heißt, er fasst zusammen, was eigentlich der Petrus schon gesagt hat. Er sagt, ja, Gott hat sich ein Volk auserwählt, ja, das war das jüdische Volk, ja, an dem er gezeigt hat, wie er ist, wie er handelt. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Und die Schrift zitiert hier Jakobus und er zitiert hier den Propheten Amos, Amos 9, Vers 11 und 12. Da geht es genau um diesen Text. Ja. Das heißt, es ist schon ein Hinweis auch wieder auf Jesus. Deswegen ist das Alte Testament wichtig, weil es auf Jesus hinweist, ja, und weil wir diesen roten Faden da drinnen sehen. Und weil schon der Prophet Amos davon spricht, dass genau das eintreten wird, dass einmal alle Nationen von dieser Rettung hören werden, ja, und die Möglichkeit dazu haben, gerettet zu werden. Jetzt können wir sagen, es ist leicht, wenn die Schrift klar über irgendwas redet, dann kann man da klipp und klar Stellung beziehen. Aber was ist, wenn die Schrift nicht so klar redet bei irgendwelchen Diskussionen? Ja, die Unterstützer der Beschneidung haben sie ja auch auf die Schrift berufen. Vers 1 und Vers 5. Aber die Christen, wir Christen, sollen in die Schrift schauen, sollen auf die Bibel schauen. Was sagt Gottes Wort? Was sagt es wirklich? Ja? Und in gewissen Fragen, in gewissen Themen prüfen, was sagt die Schrift wirklich? Ja? Und wie viel Raum hat das in unseren Entscheidungen, in unserem sozialen Verhalten? Oder wir diskutieren oft über theologische Fragen oder übers Miteinander. Was sagt die Schrift? Was sagt die Bibel? Deswegen ist es wichtig, dass wir in die Schrift schauen. Wie gehen wir miteinander um? Themen der Gesellschaft, ja, Themen, die heute die Gesellschaft betreffen. Deswegen ist sorgfältige Prüfung der Schrift, der Bibel immer wichtig. Ja, ganz, ganz wichtig. Und nicht etwas hineinlesen, hineinlegen, sondern genau das nehmen, was das Wort sagt. Ja, oft gibt es verschiedene Auslegungsarten, deswegen ist auch das wichtig, dass man sich das anschaut. Ja, und es hilft uns, miteinander umzugehen und Meinungsverschiedenheiten beizulegen, zum Beispiel, ja, dass wir die Schrift ordentlich prüfen und danach entscheiden. Ja, keine Vorurteile fällen, sondern die Schrift ordentlich prüfen und danach entscheiden. Verschiedene Themen, ja, betreffend dem Lebensstil, betreffend Umgang mit Geld. Ganz, ganz wichtig, dass wir einfach in die Bibel schauen. Was sagt die Bibel dazu? Und das wurde eben genau in dieser Debatte gemacht, ja, dass ein Petrus, ein Paulus und Barnabas und ein Jakobus genau das gemacht haben. Gesagt hat, schaut's, das sagt die Schrift, das sagt der Prophet Amos und das ist genau das, was jetzt erfüllt wurde, ja, was hier erfüllt wurde in dieser Situation. Das war die Debatte. Und der dritte Punkt, die Entscheidung, ja, Entscheidung in Richtung, wie gehen wir jetzt weiter? Was machen wir jetzt? Ja, die Verse 18 bis 21, die letzten Verse von unserem Text heute. Nachdem Jakobus das erklärt hat, redet er weiter, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen. Ja, dass die Juden sie nicht beunruhigen, sie müssen sich jetzt beschneiden lassen, sondern er beruhigt die Situation, sondern dass man ihnen schreibe, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. So, was heißt das jetzt? Es ist im Prinzip bis jetzt eine Diskussion in eine Richtung gewesen. Ja, das heißt, es wurde gesagt, okay, die gesagt haben, man muss sie auch beschneiden, die Heiden. Denen wurde gesagt, klipp und klar, man muss sie nicht beschneiden. Ja, deswegen war diese Diskussion bis jetzt in die eine Richtung. Ja, und jetzt kommt Jakobus und kommt mit Regeln, ja. Jetzt kommt er mit vier Regeln, die er da aufzählt, nämlich sie sollen sich enthalten von Verunreinigungen der Götzen, von Unzucht, sie sollen nicht vom Erstickten und kein Blut essen sozusagen. Ja? Und diese Punkte hängen mit 3. Mose 17 und 18 zusammen, also dem Gesetz. Ja? Unzucht heißt vielleicht auch Inzucht, ja, also dass eben Inzucht betrieben wird. Ersticktes heißt, dass man keine Tiere essen soll, wo das Blut noch nicht ausgeronnen war. Und Blut heißt, Tierblut soll man nicht verzehren, ja, dass man anderen keinen Anstoß gibt. Das heißt, auf der einen Seite sollen die jüdischstämmigen Christen nicht die Beschneidung für die Heiden fordern. Und auf der anderen Seite sollen die heidnischstämmigen Christen verstehen, dass es für die Juden doch gewisse Regeln gibt, die für sie wichtig sind. Das heißt, es war ein Entgegenkommen. Ja? Das heißt, diese 4 Bestimmungen galten auch für Nicht-Israeliten, die in Israel wohnten. Und hier geht es eigentlich um Rücksichtnahme, ja? Um ein Sich-Treffen, ja? Um Rücksichtnahme. Das heißt, auch auf Rücksicht auf die Juden soll das nicht gegessen werden. Ja? Nicht um gerettet zu werden. Ja, hier geht es nicht um Rettung, ja, was hier Jakobus ausführt, sondern bei dem Konzil in Jerusalem hat man diesen Kompromiss geschlossen, ja, diese Entscheidung zu diesem Kompromiss. Und das war ganz, ganz wichtig, ja, dass man gesagt hat, okay, wir können so miteinander umgehen, ja, wir können so miteinander in einer Gemeinde sein, ja. Wir können so miteinander leben, wir können so miteinander den Gott der Bibel anbeten. Das heißt, wichtig ist bei Diskussionen, ja, so wie auch wenn es bei uns Diskussionen gibt, dass man sich trifft, ja, dass man miteinander redet, dass man Schritte aufeinander zumacht. Ja, aufeinander zugeht, und genau das war auch ein Aufeinanderzugehen. Ja, das war in der damaligen Situation ein Kompromiss. Gilt das für uns heute? Ich denke nicht, ja, weil wir sind nicht in dieser Situation. Ja, wir haben vielleicht andere Themen, ja, wo wir einfach Kompromiss machen, um aufeinander Rücksicht zu nehmen. Zum Beispiel, wo wir sagen, okay, wir verwenden oder wir trinken jetzt bei einer Veranstaltung, einer Gemeindeveranstaltung keinen Alkohol, damit wir nicht Anstoß geben oder Rücksicht nehmen auf jene, die damit Schwierigkeiten haben. Ja? Und genauso war dieser Kompromiss auch so zu verstehen. Das heißt, für uns enthält diese Stelle Apostelgeschichte 15 die Botschaft, dass Jesus alleine genügt. Diskussionen aber wichtig sind. Ja? Diskussionen sind wichtig, dass man aufeinander zugeht, dass man sich trifft. Und wir werden auch immer Themen begegnen, die vielleicht klein sind, ja, aber die das Potenzial haben, eine Gemeinde Sprengkraft drinnen zu haben, eine Gemeinde zu spalten oder Gemeinden zu spalten, wie auch immer. Und deswegen ist wichtig, dass man redet. Ja. Deswegen ist wichtig, dass man genau über diese Dinge redet, dass man es nicht unter den Teppich kehrt, bevor es zu spät ist. Oder dass es unnötig Schmerzen und Wunden gibt. Besser ein Thema offen ansprechen, diskutieren und schauen, was sagt Gott dazu, was sagt die Schrift dazu. Und dann hat man sich hier getroffen und neu ausgerichtet, dass dann das Wort wieder weiterläuft. Ja? Das war das Entscheidende. Ja? Das heißt, wir sehen, es hat eine Frage gegeben, es hat eine offene Debatte gegeben und das ist ein Vorbild für uns, wie die einfach umgegangen sind miteinander, ja, ist ein Vorbild für uns in der heutigen Zeit und es hat eine Entscheidung im Sinn eines Kompromisses gegeben. Das heißt, für uns dürfen wir erkennen, okay, wir dürfen auch das lernen im Umgang miteinander. Ja, im Umgang miteinander, wie wenn es Diskussionen gibt zu gewissen Themen. Ja, okay, ich darf die Meinung des anderen stehen lassen. Ja, ich darf ihn so lieben, wie er ist. Ja, wir dürfen füreinander beten. Wir dürfen füreinander beten, dass wir weiter gemeinsam wachsen mit ihm, dass Gott weiter Menschen ruft und beruft und in seine Nachfolge ruft, in unserer Umgebung, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft. Und wir dürfen erkennen, dass es andere Christen gibt, die zu einer anderen Kultur gehören und oft vielleicht andere Meinungen haben in gewissen Themen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das zeigt uns dieser Text heute, wo wir sehen dürfen, Gott steht drüber. Das ist das Schöne. Gott steht drüber, über dieser Diskussion, über dieser Situation. Und das gibt mir, das darf uns Ruhe geben, das darf uns einen Frieden geben, weil er Herr ist. Er war Herr über diese Situation und weil genau das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, geht dann die Missionsgeschichte weiter. Und deswegen dürfen wir heute hier sitzen und dürfen wir ihn anbeten. Weil Gnade alleine genügt. Weil Jesus genügt und wir nichts dazu tun müssen. Das ist das Schöne. Und darum dürfen wir dankbar sein. Darum dürfen wir ihn loben. Darum dürfen wir ihn preisen für seine Gnade. Amen.